Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich habe wieder meine zwei Lieblinge mit dabei. Einmal Mario Görlach, schön, dass du da bist. Und
hallo, Dr. Wolf.
Patrick Berndt.
Hi.
Wir sind heute mal wieder Patrick. Für euch da. Ich hatte es auf Insta gepostet. Wir nehmen den leider gerade zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Deshalb gab es letzten Donnerstag keinen Podcast, aber ich hoffe, jetzt heute geht alles gut. Und wir möchten heute gerne über unsere neue Trainingsart sprechen, nämlich Milon Velocity Based Training, wo wir uns hier gemeinsam sehr, sehr einig sind hier in dem Podcast, dass wir damit nicht nur irgendeine neue Trainingsart geschaffen haben, sondern wirklich die Art und Weise, wie wir mit Menschen in Zukunft arbeiten und trainieren werden, ja, damit maßgeblich verändert haben. Und Mario, ich würde dich bitten, mal von deiner Seite möglichst kurz und einfach den Leuten zu erklären, was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, mit einfach bin ich einverstanden, ja. Mit kurz weiß ich nicht.
Wir sind ja im Podcast, du darfst dir auch Zeit lassen.
Ja, man kann ja sagen, ich habe keine Zeit, mich kurz zu fassen. Ja, es ist wirklich schwierig, das natürlich so in aller Kürze zu sagen, weil es ist natürlich ein Prozess und der Prozess geht darum, dass wir bereits, ja, 1998 irgendwann angetreten sind und gesagt haben, die Leute werden älter, sie werden schwächer, sie werden ungeschickter. Der Aufwand für den Trainer wird immer größer. Es hat mit dem Training von Sportlern eigentlich wenig zu tun. Wir müssen das Training vereinfachen und Fehlerquellen minimieren. Und das war ja der Grundgedanke, den wir von Miha schon hatten, also der Milon-Grundgedanke könnte man das einfach nennen, einfach, sicher, effektiv oder effizient. Wir haben mit den ersten Fehlern angefangen, die Sitzposition, Hebelposition, Gewicht, Wiederholung zu speichern, die Herzfrequenz zu speichern und die Herzfrequenz auch an den Kraftgeräten zu speichern, dass sich ja die Leute da nicht überlasten, wirklich keine Pulssteuerung, aber zumindest eine Überwachung, auch wenn das natürlich nur eingeschränkt möglich ist, wenn der eine Pressatmung macht, ist es halt erst am nächsten Gerät sichtbar. Aber das waren so die Grundgedanken. Der zweite Schritt war dann, dass man gesagt hat, ja, das reicht immer noch nicht. Wir müssen die Geräte auch noch so stellen, dass die Abläufe stimmen. Und nachdem wir die Geräte so gestellt haben, dass alle große Muskelgruppen dabei waren, hat man gesagt, das reicht eigentlich auch nicht. Wir müssen jetzt auch noch die Zeit steuern, die Zeit unter Spannung, die Time under Tension, wie man das so schön sagt. Dann hat man mit der Wassersäule angefangen, mit fortschreitender Technik konnte man dann diese Zeit auch steuern. Und daraus sind im Grunde genommen sämtliche Zirkelgeschichten entstanden, die es heute gibt. Ja, so, und natürlich haben da auch viele Firmen versucht, das nachzubauen, nicht nur die elektronische Maschine, sondern am Ende auch die Systeme, die wir dort entwickelt haben, die wurden kopiert von allen, die da unterwegs waren. Und auch natürlich, als ich bei Milon weggegangen bin und bin dann zu eGym, da hat man auch diese gesamte Technologie natürlich übernommen und baut auf der Technologie auf. Ja, da gab es auch einen Patentstreit um die verschiedenen Sachen und ich meine, wir wissen alle genau, was da passiert ist, von daher braucht man da nicht mehr drüber reden. Es ist halt einfach die Basis. Kommt halt von Miha oder von Milon und alles andere ist natürlich erklärbar. Ist aber auch gut, weil gute Sachen werden auch kopiert. So, und werden oftmals nicht nur kopiert, sondern dann auch in Teilen verbessert, was wieder den gesamten Markt nützt. Was allerdings bis heute nicht gelöst wurde, und da hatte ich sehr interessante Gespräche auch mit dem Martin Seibold, dass ich zu ihm gesagt habe, Martin, schau, es gibt eigentlich zwei Kohorten im Studio bis heute, egal was wir entwickelt haben. Die eine Kohorte trainiert zu wenig und die andere zu viel. Ja, also die Leute wissen nicht, wann ist genug genug. So für diese Kohorte, die zu wenig gemacht hat, haben wir ja versucht, den Krafttest zu entwickeln. Mit der Problemstellung, der eine drückt, als gäbe es keinen Morgen, und der andere strengt sich nicht an, ja. Und der dritte ist neurologisch oder neurophysiologisch gar nicht in der Lage, das zu machen, ja. Und der vierte von mir aus orthopädisch. Also es gibt einfach ganz viele Bereiche, wo dieser Krafttest dann nicht zielführend ist. Und dabei haben wir noch am Anfang haben wir gedacht, wir haben wirklich das Ei des Kolumbus gefunden, weil man hat natürlich an diesem Krafttest dann das biologische Alter geknüpft. Ja, und hat gesagt, das motiviert ja. Ja, wenn der einmal gedrückt hat und war jung, hat er natürlich nie mehr gedrückt, ja, sondern dann hat er immer geguckt, dass es so bleibt, selbst wenn er schwächer geworden ist, damit sein Alter in der Statistik nicht runtergeht. Und natürlich, bei den Fehlern, die ich gerade schon beschrieben habe, ist natürlich zweifelhaft, was das biologische Alter überhaupt für eine Aussagefähigkeit hat, ja. So, da ist natürlich, wenn wir heute von einem Sarkopenie-Status sprechen oder von einem Dünapenie-Status, also Sarkopenie für die, die zuhören, ist der Fleischverlust, Dünapenie ist der klassische Kraftverlust. Man spricht jetzt im Longevity natürlich sehr viel über Sarkopenie und was weiß ich, aber die Dünapenie ist eigentlich noch viel kritischer zu sehen, weil natürlich bestimmte Muskelfasern gar nicht mehr angesprochen werden oder nur noch wenig. Und das ist in den Studios heute nicht anders. Das heißt, auf das Gespräch mit dem Martin Seibold zurückzukommen, habe ich gesagt, von 2000 Mitgliedern sind vielleicht fünf, die einigermaßen das treffen, und das wahrscheinlich eher durch Zufall wie durch Wissen. Ja, so, und die Bodybuilder streiten sich natürlich auch. Der eine hat seine Reps in Reserve und der andere No Pain, No Gain, ja. Ist natürlich auch klar. Im Ausdauersport ist das übrigens nicht. Im Ausdauersport hat man seine Herzfrequenz, ja, oder VO2 Max oder Heart Rate Variability, und keiner kommt auf die Idee, sein Training dort außerhalb seines Biofeedbacks zu steuern. Oder? So, und das ist im Grunde genommen der Gedanke, den ich zu Martin gesagt habe: Was wäre denn, wenn wir sagen könnten, wann ist genug genug? Was wäre denn, wenn wir nicht auf den Krafttest als absolute Basis angewiesen werden? Das können wir machen, um irgendwo ein Startgewicht zu ermitteln. Weil da ist es ja eigentlich wurscht, ob der jetzt da nun wirklich sich ausgedrückt hat, bis so geht nicht mehr. Das muss man ja eh überlegen, ob das sinnvoll ist, dass man die Leute so motiviert, dass sie im halbkalten Zustand einfach drücken, als gäbe es keinen Morgen. Ja, natürlich, dass man ein Startgewicht hat, schön. So, aber was mir persönlich immer vorgeschwebt hat, ist, und das gefällt natürlich vielen Trainern und Betreibern nicht, wenn ich das sage, dass ich drei Fehlerquellen ausschließen möchte, ja. Betreiber, Trainer und Kunden, ja. Ist allerdings überhaupt nicht bös gemeint, weil ich möchte mich ja selbst auch ausschließen, weil ich mit dem Wissen, was ich heute habe, weiß, dass ich es gar nicht abbilden kann und schon zweimal nicht wirtschaftlich. Egal, was ich für ein Wissen habe. Wenn ich neben dem Kunden stehe, ja, und ihm jeden Tag erkläre, was er machen soll, erstens bin ich nicht arg hilfreich, weil ich bestimmte Sachen auch nicht sehe. Ja, das müsste ich schon genauer untersuchen, und dafür habe ich weder Zeit noch Geld, was der Kunde mir bezahlt. Ja, und wenn du natürlich sagst, ich bin ein Idealist, ich mache das, ja, von mir aus, aber in Wahrheit kannst du es nicht abbilden, oder? So, und deshalb habe ich über die ganzen Jahre immer gesucht und bin dann mit dem Christian Hassler irgendwann mal darauf gekommen, dass im Leistungssport ja dieses sogenannte Velocity-Based, und das ist ja nicht einfach nur ein Geschwindigkeitstraining, sondern da misst man ja sehr genau, bei welcher Geschwindigkeit, welche Ermüdung, welche Muskelfasertypen werden angesprochen, etc. Da sind wir da drauf gekommen. Wollten das im Skillcode umsetzen, das haben wir allerdings wieder verlassen, weil es in der Praxis kaum umsetzbar ist und schon zweimal nicht skalierbar und dann auch nur für bestimmte Übungen und was weiß ich, ja. So, und im Gespräch mit dem Martin habe ich dann gesagt: Martin, was wäre denn, wenn wir das tatsächlich könnten? wenn wir einfach sagen können, du setzt die Oma da XY an das Gerät führt sie durch und am Ende hat sie trainiert und hat nicht zu viel gemacht und nicht zu wenig. So, und dann nehmen wir den Sportler, setzen den dran und bei dem ist genau das Gleiche, der hat sich nicht überlastet, der kriegt keine Entzündungen und vermeidet jede Art von Zeitverschwendung im Training, wo er dort unterwegs ist. Und ich habe ihm gesagt, Martin, selbst wenn ich trainiere, ich weiß auch nicht genau, wann ist genug genug. Ja, so, und du weißt es schon zweimal nicht, ja, so, und daraus entstehen natürlich immer die Wettkampfgeschichten. Und du kannst dich erinnern, Wolf, wenn wir mit dem Martin oder mit anderen dort sind, ja, dann machen sie Klimmzüge, als gäbe es keinen Morgen, dann hängen sie sich an die Stange, was sie vorher wochenlang geübt haben, damit sie an dem Tag gewinnen und hoffen, dass sie auf die treffen, die es nicht geübt haben. Ja, oder? So. Das ist ja immer dieser Wettkampf, aber dieser Wettkampf hat eigentlich im Training nichts zu suchen, sondern man trainiert, um an einem Wettkampf teilzunehmen. Und nicht umgedreht. So, und in dem Moment haben wir natürlich gesagt, wir brauchen eine andere Lösung. Und du kannst dich erinnern, Wolf, wie viele Jahre diskutieren wir schon, oder? Okay. Wie viele Jahre diskutieren wir zwei schon, wie wir das hinbekommen, wie wir das steuern können? Und da gibt's natürlich geschwindigkeitsabhängig, ist ja ein isokinetisches Training, aber das ist ja so, dass das die Geschwindigkeit hält und die Kraft reduziert. Ja, das ist ja eine ganz andere Geschichte, wie es Velocity-Based, manche verwechseln es, die sich einfach nicht auskennen. Oder wenn wir das normale Geschwindigkeitstraining nehmen, was man bisher gemacht hat, ob das ein Sprinttraining ist oder Medizinballwürfe oder ein polymetrisches Training oder was weiß ich. Das hat ja alles dazu geführt, dass man im Sport auch besser wird, im Training besser wird, um bestimmte Muskelfasertypen anzusprechen. So, und gelöst hat es aber niemand. Gelöst hat es niemand und skalierbar hat es auch niemand gemacht. Und so sind wir natürlich dann darauf gestoßen und du hast dann, ich habe dich ja an die Deutsche Hochschule vermittelt, damit wir überhaupt mal über Five dort unterrichtet, über Beweglichkeitstraining beziehungsweise über Muskelenkentraining, weil dieses Thema wurde ja in der Fitnessbranche auch irgendwie lange totgeschwiegen oder in der Orthopädie. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, das sprengt den Podcast, wie das zu bewerten ist, dass sich Leute überhaupt nicht damit befassen, dass ein Muskel an Länge abnimmt und sich verkürzt und was das für Schwierigkeiten macht, wenn der Psoas und Zwerchfell eingeschränkt ist für fast alle Sportarten und im Alltag sowieso. Aber nehmen wir das Positive, heute bist du dort Referent und unterrichtest dort. Und das ist immer der Erfolg des Tüchtigen, sage ich mal. Man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber nur, wenn man sich bewegt. Ja, so wir zwei haben uns bewegt und haben gesagt, wir müssen das dort unterrichten. Und du hast dort den Patrick kennengelernt, der dort an der Deutschen Hochschule unterrichtet. Und witzigerweise hat der Patrick seine Doktorarbeit über Velocity-Based geschrieben. So, und so haben wir ja dann, und da könnt ihr natürlich jetzt auch euren Teil dazu sagen, gesagt, ja komm, lass es uns doch in eine Maschine gießen, lass es uns doch umsetzen, lass uns doch die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ich als Sportler und Betreiber und der Wolf als Therapeut und der Patrick als Wissenschaftler, lass uns das doch übereinander legen und lass uns hier für die Menschen dort eine geile Sache kreieren. Und wenn ich von den Menschen spreche, dann glaube ich, dass wir mit dem, was wir hier machen, nicht nur den Leistungssport revolutionieren können, sondern auch den Freizeitsport und die Reha und natürlich auch den Fitnessstudiobetreibern dort einen Nutzen geben können, den es bisher nicht gab. Ganz einfach.
Ja.
Wir schreiben Geschichte mit der Umsetzbarkeit. So, und das, was Velocity-Based heute, das wird natürlich jetzt wieder von allen möglichen Herstellern aufgenommen werden. Die werden natürlich jetzt schon die Kopiermaschine wieder angeschmissen haben, dass die Heide wackelt, um dort hinter uns her zu hecheln. Aber es ist ja nicht schlimm, solange wie sie hinter uns sind. Ja, das ist ja kein Problem. Und wir schlafen auch nicht an der Esse. Das heißt, wir geben natürlich auch Gas und gucken, dass wir mit der Fahne vorne wegrennen und die anderen hinten scharren, dass sie hinterherkommen. Auch klar. So, und unter dem Gesichtspunkt ist das Milon Velocity-Based entstanden, was wir jetzt ja erstmalig dort vorgestellt haben, was wir an der Maschine umgesetzt haben. Und ich denke, den heutigen Podcast sollten wir nutzen, um das wirklich so einfach wie möglich darzustellen. Dass wir darstellen, dass wir in der Lage sind, die drei Fehlerquellen auszuschließen. Dass wir in der Lage sind, den Betreibern wahnsinnig wirtschaftlichen Nutzen zu bieten und dem Kunden einen wahnsinnig sportlichen Nutzen und eine wahnsinnige Zeitersparnis zu bieten. Darum sollte es heute gehen. Und ich hoffe, wir bringen es so rüber. Unser Anliegen ist es, ein Training zu machen, wo ein Schimpanse ans Gerät geht und Erfolg hat. Ja, der muss nichts wissen. Scheißegal, wer sich dran setzt. Und wenn ich meine Mutter dran setze, dann möchte ich, dass das Gewicht automatisch gesteigert ist. Ich möchte meine Mutter auch keinen weiteren Krafttest machen lassen, weil ich genau weiß, dass sie entweder rauslässt oder versucht zu tricksen, dass es sich nicht anstrengen muss. Und die, die meinen, sie müssen leicht trainieren und verwechseln es mit, ich muss mich nicht anstrengen, denen möchte ich den Zahn auch ziehen. Das heißt, das Training wird anstrengend bleiben. Ja, an der Stelle. So, und ja, das ist meine Vision gewesen seit vielen Jahren. Und ich glaube, dass ich der mit eurer Unterstützung natürlich sehr nahe gekommen bin. Und nicht nur eurer Unterstützung, sondern wir drei reichen für diesen Erfolg nicht aus. Ich meine, so sehr, wie ich euch beide schätze, ja.
Also ohne Christian Knopp und Team werden wir noch zu.
Ja, ohne unsere
Ja.
Jungs, die das machen und die das auch begreifen und die das auch spüren und die das auch wollen, hätte man das natürlich auch nicht hinbekommen und schon gar nicht in der Kürze der Zeit und schon gar nicht an unterschiedliche Systeme und schon gar nicht an freie Bewegungen, ja, wenn du mal das isokinetische Training nimmst, was ja in der Therapie hauptsächlich auch eingelenkig eingesetzt wird oder so, ist ja, da haben wir ja heute ganz andere Möglichkeiten mit dem, was wir gemacht haben. So, und unter dem Gesichtspunkt ist es natürlich immer ein Teamwork und das möchte ich dort auch ansprechen, auch wenn wir jetzt für den Erfolg dort verantwortlich gemacht werden, weil wir das initiiert haben und weil wir das nach vorne treiben, sollten alle natürlich auch wissen, dass hier die Mannschaft, wie im Fußball, das Entscheidende ist. Und an der Stelle möchte ich mich wirklich bei euch beiden auch bedanken. Ihr habt da einen wahnsinnigen Anteil an der Geschichte und natürlich auch bei unseren Mitarbeitern, die da in allen Bereichen unterwegs sind. Und ich wünsche dem ganzen Markt ganz, ganz viel Erfolg damit und übergebe dann auch an dich, Wolf, oder an den Patrick, dass ihr euren Teil dazu sagen könnt. Dann können wir gerne diskutieren, wie das zu definieren ist, dass es am Ende auch der Letzte begreift.
Ja, ich würde vielleicht gerade nochmal auf das einhaken, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist uns eben jetzt gelungen, eine Maschine zu bauen, die eben genau das hinkriegt, dass wir diesen Punkt, wo Muskelwachstum stattfindet und nichts drüber raus, aber auch nicht drunter irgendwo rumfischen. Ne? Und vielleicht muss man da einmal ganz kurz, um es in Kontext zu setzen, und dann erzähle ich gleich ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben, Patrick, und was für einen Impact das hatte auf die Geschichte, dass man das mal in Kontext setzt. Ihr kennt die Zahl, ihr beiden. Wir haben ein durchschnittliches, oder vielleicht mal als Frage an alle, die zuhören, was glaubt ihr, ich löse es dann gleich auf, was wir für ein durchschnittliches Trainingsgewicht auf einer Brustpresse an Milon haben, bei ungefähr 1 Million Trainings pro Woche. So, und ihr beiden lächelt schon, ja. Die traurige Wahrheit ist halt, wir liegen irgendwo bei 24 Kilo über alle. So, jetzt kann sich wahrscheinlich jemand, der hier zuhört und gelegentlich mal trainiert, vorstellen, dass das wahrscheinlich auf die Masse der Menschen gesehen beim ganz, ganz großen Teilen unterforderndes Training ist. Das heißt, wir haben ein Thema, dass selbst an den intelligenten elektronischen Geräten, wo wir eine automatische Progression schon drin haben, wo wir Guidance geben fürs Training hoch und runter, theoretisch ein Trainer, Trainerin aus der Ferne Gewichte erhöhen kann und so weiter und so fort, also mit ganz tollen Tools schon, sehen wir einfach eine Realität, dass eben in unserer Bubble, du hast vorhin von zwei Gruppen gesprochen, Mario, unterstreiche ich so. Wenn wir aber jetzt in die Milon-Welt schauen, in die Datenwelt, die wir haben, dann haben wir die größte Gruppe der Menschen, die sich unterfordern. Ja. So, wenn diese Menschen jetzt mit Velocity-Based trainieren und so lange trainieren, so lange den Hebel bewegen, bis das Gerät sagt, jetzt reicht's, du hast es geschafft, was jetzt bei Velocity-Based ja da ist, dann werden diese Menschen einen Trainingserfolg erleben, den sie vorher noch nie auch nur ansatzweise erlebt haben, weil sie immer in der Unterforderung waren. Und Patrick, widersprich mir, aber mir hat vor Jahren mal jemand erklärt, auch ein Sportwissenschaftler, dass ein Muskelaufbau so ein bisschen stattfindet wie ein Lichtschalter umlegen. Also du musst sozusagen eine gewissen Reiz überschreiten, dass der Schalter umgelegt wird und du kannst den Schalter nicht halb umlegen oder ein bisschen oder weiter umlegen, wo wir dann beim Überfordern werden, sondern du musst halt diesen Schalter betätigen sozusagen, genug Reiz aufbringen, dass der Schalter betätigt wird. Ne? Ja. Und diesen Schalter, wann du den betätigt hast, können wir zum ersten Mal richtig darstellen und zeigen. Und
ja, da gab's bei uns in der DDR im Training, gab's immer die Aussage vom Trainer, Jungs, nach Fest kommt ab.
Ja.
Ja, ist die Schraube dich fest, hält sie dich. Drehst zu weit, ist sie ab. Ja, so, also Fest, da müssen wir hin. Was ist Fest? Das Fest müssen wir definieren. Das ist auch das, was ich eingangs gesagt hatte mit Marti Seibold. Ich habe gesagt, angenommen, wir könnten das sicherstellen. Angenommen, die würden keine Fehler mehr machen. Angenommen, du bräuchtest die Hälfte der Aufsichtspersonen. Angenommen, du müsstest den Kunden nicht motivieren. Wir können das besser motivieren. Angenommen, wir würden eine Plausibilitätsprüfung machen und könnten jedes einzelne Training analysieren. Angenommen, das wäre so, würde dir das gefallen in deinem Unternehmen? Ja, wo ja in vielen Discountern eigentlich gar kein Trainer mehr vorhanden ist. So, oder in den Studios, wo man gar nicht mehr so viele hat, die dort das Fachwissen haben, oder das Wachstum in den Premium-Studios ja gar nicht mehr so stattfindet.
Wir haben alle das Fachwissen. Ich kann dir, wenn ich neben dir stehe, nicht verlässlich sagen, wann der Punkt ist.
Ja, eben. So, und dann habe ich zu Martin gesagt, würde dich das interessieren? Und da hat er gesagt, natürlich würde mich das interessieren, das wäre eine Revolution, aber es geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, angenommen, es ginge.
Genau.
Ja, so, und das ist ja eigentlich der Punkt, über den wir reden. Genau. Ja, wir können es vorwegnehmen, es geht.
So, jetzt habe ich ja gerade gesagt, wir haben die Maschine, ne?
Ja.
Jetzt würde ich trotzdem noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, weil, wie du schon gesagt hast, Mario, du hast mich schon vor Jahren darauf gebracht, in Gesprächen mit Christian Hassler, er auch, also ich glaube, er hat als allererstes mich angesprochen, dann du, weil ihr habt ja da zusammen schon das
Video
gehabt. Und dann habe ich mir damals Velocity-Based Training angeschaut, bevor ich Patrick kannte. Und dann habe ich gesehen, okay, das ist halt mit Sensoren an der Langhantel, im Leistungssport irgendwie spannend. Ich habe es dann noch kennengelernt beim Ralf Pfeiffer, der jetzt ja auch auf unserem Event war, mit Eleiko. Die haben auch, den haben sie, glaube ich, nicht selber entwickelt, einen Sensor im Programm, wo sie eben fürs Kreuzheben, Bankdrücken und so weiter auch was anbieten, Velocity-Based. Und es war alles brutal kompliziert. Und ich konnte mir immer so... Für die Menschen, die hauptsächlich mit uns trainieren, bei unseren Kunden so, ne, habe ich halt einfach nicht gesehen, was das bringt oder was das soll oder was da Vorteile sein sollen. Und deshalb haben wir es dann irgendwie immer wieder verworfen, Mario. Ne? Also wir haben es irgendwie nie, ich habe es nie so richtig verfolgt bei Milon und dann.
Ich habe das auch bei eChem angesprochen, ja. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hierher gehe und will irgendein Geheimnis mitnehmen oder irgendwas. Das hat einfach auch niemanden interessiert. Ja, so wie man das abbildet.
So, und dann habe ich den Patrick kennengelernt. Und wir hatten ein Meeting zu was ganz anderem. Ne? Also Patrick hat bei der Hochschule eben maßgeblich auch an den neuen Skripten gearbeitet. Ne, Patrick, so haben wir uns kennengelernt, dass wir ja über die Muskellängenthematik in Trainingslehre 3 philosophiert hatten. Ich glaube noch mit dem Marcel zusammen. Und dann hast du nach dem Meeting gesagt, Wolf, ich hätte mal noch, hast du noch 5 Minuten privat für mich oder so? Ungefähr war, glaube ich, deine Einleitung. Ich möchte dir mal was pitchen, was mir selber am Herzen liegt. Und dann hast du mir erzählt von deiner Doktorarbeit und hast mir erzählt, was du erarbeitet hast zu Velocity-Based. Dann war bei mir im Kopf schon, oh je, jetzt fängt er auch an mit Velocity-Based. Gar keinen Bock, aber ich höre es mir halt aus Respekt mal an, ja. So, und dann kamen da aber ein paar Sachen zum Vorschein, die Art und Weise, wie du es mir erklärt hast, und das darfst du gleich für alle machen, wo ich zum ersten Mal das so verstanden habe und vor allem zum ersten Mal verstanden habe, was uns das für die normalen Menschen und Therapie und all diese Leute, die jetzt nicht nur im Leistungssport, ja, wenn man Profi-Bodybuilding und so weiter, was Mario angesprochen hat mit Reps in Reserve und so weiter, sondern dass wir wirklich für unser Klientel da einen absoluten Gamechanger hinbringen könnten. Weil ich erinnere mich, ich hatte dir so sinngemäß die Frage gestellt, ja, aber ich höre dann schon da auf, wo es eh schon schlimm ist sozusagen oder brutal wehtut. Und dann hast du zu mir gesagt, nee, wahrscheinlich würde ich dich oft ein, zwei, drei Wiederholungen vorher aus dem Training rausnehmen, wenn ich messen würde. Und das war für mich so dieser Klick, wo ich gedacht habe, okay, für viele Menschen ist Training eine Qual. Die wollen nur das Mindestmaß machen von dem, was nötig ist, dass sie den Erfolg haben. Und das können wir denen geben. Und sie müssen nicht mehr irgendwelche sinnlosen, erzwungenen Wiederholungen drüber rausmachen und so, die ihnen nur wehtun und keinen Spaß machen und so weiter. Und das war eigentlich der Gamechanger, dass wir es dann wieder aufgenommen haben. Und ich meine, den Rest sieht man, dass du dann über diese Geschichte so viel Lust hattest, weil kann man auch sagen, am Anfang hatten wir nur einen Vertrag mit dir geschlossen, wo du was dafür bekommst für dein Gedankengut. Und irgendwann hast du gesagt, im Laufe dessen, dass du gesagt hast, ey, das macht mir so Spaß, ich würde gern dauerhaft mit euch arbeiten wollen und
Genau.
da mit dran arbeiten. Und deshalb sitzen wir heute hier und ist auch der einzige Grund, würde ich sagen, Mario, auch da ein Dank von meiner Seite in eure Richtung und auch in Patricks Richtung. Wäre das so nicht gekommen, hätten wir es heute mit Sicherheit noch nicht fertig, weil dein Input war da schon maßgeblich, dass wir wussten, was müssen wir denn bauen? So, ne, das kann man schon sagen, Mario. Das war für uns schon sehr
Ja,
erklärend.
absolut. Also ohne das Wissen, was ja letztendlich dort aufgekommen ist. Ja, und man muss ja auch sagen, das Velocity-Based wurde ja hauptsächlich im IK-Bereich eingesetzt. Für Hypertrophie gab es ja gar keinen Ansatz oder so gut wie keinen, ja, sagen wir es mal so. Also
Ist halt auch ein Team.
das ist, ich sage mal, deswegen können wir nicht einfach sagen, wir haben Velocity-Based gebaut, sondern das ist das Mil und Velocity-Based, so wie wir es genannt haben, in dieser Form, und das ist auch geschützt, und da haben wir ja auch das Patent dort eingereicht, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir das jedem zugänglich machen müssen. Wir müssen einfach schauen, dass die Leute von diesem nutzen. Also ich bin total begeistert. Also ich flippe schon alleine, wenn ich nur darüber reden darf, flippe ich aus, dass ich so auf der Zielgeraden meines Berufslebens, eigentlich bin ich ja schon drüber weg, ja, wenn man ehrlich ist, bin ich ja hier schon durchgeschossen, ja, sozusagen. Wiederbelebt, sage ich mal. Also ich habe mich selbst da wiederbelebt, weil ich einfach das so geil finde, was wir da gerade machen, dass mich das regelrecht so in meinen, ja, ich hoffe nicht letzten Frühling katapultiert hat, ja, aber
Wir
gefühlt hat
drücken
das
die Daumen.
einiges in meinem Leben verändert, ja, dass ich da noch mal so
Ja,
aufleben darf.
also ich kann das bestätigen. Ich habe das Gefühl, das beflügelt gerade die ganze Firma so. Also das
Ja,
Event, das Feedback vom
Wahnsinn.
Event war ja Wahnsinn. Dann eben auch zum Beispiel so Leute wie ein Ralf Pfeiffer, die sich jetzt seit Jahren damit befassen, der das total gefeiert hat und gesagt hat, auch für sich gesagt hat, es wird uns bei Eleiko beflügeln mit dem Thema, weil wir haben es nicht geschafft, mit dem Sensor und der Art und Weise, wie wir es machen, das irgendwie in die Studios, in die Clubs reinzukriegen. Ich gesagt, so wie ihr es gelöst habt, ihr kriegt es in die breite Masse und davon
Ja,
werdet ihr wieder profitieren im Leistungssport, weil es
genau.
wichtiger wird, das Thema. Also von dem her, ich glaube, da ist echt was sehr, sehr Geiles gelungen. Und jetzt müssen wir auch Patrick gleich mal quatschen lassen, wir zwei Labersäcke immer. Was ich aber noch ganz kurz ergänzen möchte, weil das schon so viel drin gehabt bei dir, Mario. Du hast ja vorhin gesagt, was ja auch ein Riesenunterschied ist von unserem Velocity-Based, dass es eben auch für die normalen Menschen praktikabler ist, ist eben schon so diese Mischung von Krafttest von früher, der ja nicht nur schlecht war, der dir halt eine ziemlich gute Einordnung gibt, mit welchem Gewicht fange ich denn mal an.
Ja,
Und
spart
dann
dir einfach Zeit.
diese zweite Instanz dazu, dass wir einfach sagen, wir haben diese Plausibilitätsprüfung anhand der Geschwindigkeit, war das jetzt der Krafttest okay oder nicht, und dann eben in Echtzeit nachzuregeln. Das ist so ein neuer Schritt, also für die Leute immer mit dem richtigen Trainingsgewicht zu trainieren und so weiter. Das ist schon brutal. Also ich glaube, wir können das in so einem Podcast gar nicht vollumfänglich rüberbringen, sondern das habe ich auch gemerkt jetzt auf dem Event und so. Wenn du es probierst, macht es erstmal richtig Klick. Wenn du dran sitzt.
Ja, das musst du, wie also so das meiste im Leben, wenn du das in der Praxis umsetzt und wenn du das mal spürst. Ich meine, du musst ja mal solche Menschen wie den Dennis, der da einfach diese Steine lupft als, ja, wie verrückt. Ich habe es übrigens den August erzählt, dass nur am Rand, habe gesagt, du, der Dennis, der hat da jetzt 105 Kilo, hat er Nackendrücken gemacht mit der Hantel, ja, und da hat er, der August Miesel hat gesagt, ja gut, das ist ja nicht schwer.
Der Dennis ist ja auch nicht schwer, das ist ja der Wahnsinn,
ja. Das ist ja nicht schwer, das, ich habe früher mit 160 Kilo Nackendrücken gemacht, ja, ja, hat er gesagt, ja, okay.
Du musst ja dir vorstellen, Maria, dann kommen wir zurück zur Tür. Der Dennis möchte jetzt ja Stein über Kopf den Weltrekord knacken. Und der ist ja irgendwie, glaube ich, bei circa 180 Kilo. Also Stein. Wahnsinn. Na, also nicht Langhantel, sondern Stein mit 180 Kilo hat er sich vorgenommen über Kopf, ne?
Ja, das ist, ich meine, das ist ja das, was ich sagen wollte. Diese starken Typen, ja, die wirklich auch natürlich genetisch hier Ausnahmeerscheinungen sind. Wenn die das geil finden,
genau,
oder so ein Andreas Purzel, ja, der dort natürlich erkennt, wie das Gerät ihn an seine Grenzen bringt und was er für einen Pump auf einmal in der Muskulatur hat, das ist alles geil.
Ja.
Aber, ich habe bei mir im Reha-Zentrum pro Tag 300 Patienten, ja. 300 pro Tag. Bei denen geht es um Lebensqualität, ja. Bei denen geht es einfach darum, dass sie wieder am Leben teilnehmen können. Was wir denen für einen Nutzen bieten, das ist enorm. Ja, hier reden wir über Leistungsfähigkeit und das ist wirklich irre. Und was ja das Wichtigste, glaube ich, ist, bevor der Patrick jetzt da das Wort bekommt, ist, dass wir bisher immer nur die Belastung vorgegeben haben, aber nie die Beanspruchung messen konnten. So, und dieses Thema Beanspruchung, das ist das Spezialthema vom Patrick. Wann ist das? Also wenn ich es einfach jemandem erkläre, sage ich, du, wir haben die Herzfrequenzsteuerung für den Muskel erfunden.
Ja.
Ja, das bringt es, glaube ich, am einfachsten rüber, oder Patrick, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Und wir können es so steuern, dass wir auch diese Typ 2A-Fasern, die ja noch ab und zu mal angesprochen werden im Studio, auch die Typ 2X, ja, die wirklich zuständig sind, dass die Lebensqualität hoch bleibt, dass die Leute schnell aufstehen können, dass sie sich bei Stürzen abfangen können. Das, was kaum einer noch trainiert, selbst das können wir abbilden, ohne dass wir irgendwas erklären. Ja, wir bringen die Leute zu ihrem Glück, ohne dass sie eigentlich wissen, was wir genau machen. Und jeder Studiobetreiber, also der muss eigentlich bis an die Decke springen vor Freude, dass es das gibt. Ja. In dem Sinne, Patrick, jetzt bist du mal dran, ja. Der Wolf hat wieder so lange gebraucht, jetzt hier mit seinen Erzählungen, den kannst du ja immer,
ja, wir kaum
stoppen mehr.
Nee, prima. Ja, also die Grundintention von Velocity-Based Training ist ja eigentlich, diesen Trainingsreiz mal messbar zu machen. Denn irgendwie, wenn man Leute in Studios oder in Trainingseinrichtungen anspricht, worauf es denn im Training ankommt, dann sagen die alle ganz selbstverständlich, ja, ich muss ja einen Trainingsreiz erzeugen. Und wenn du dann nachfragst, ja, aber wie sieht denn dieser Reiz überhaupt aus und wo ist der, dann wird's ganz schnell still. Und auch wenn man mit Trainern und Trainerinnen spricht, übrigens. Was auch ganz logisch ist, weil bisher konnte man das eben gar nicht messen, nicht quantifizieren, wo dieser Punkt denn ist. Und jetzt mal ein Beispiel Muskelaufbau, um dein Beispiel von vorhin aufzugreifen, Wolf, du hast es mit dem Lichtschalter verglichen. Es ist eigentlich nicht ganz ein An-Ausschalter, sondern eher ein Dimmregler, der an einer bestimmten Stelle relativ weit hinten plötzlich einen sprunghaften Anstieg hat und dann plötzlich viel heller wird. Und wenn wir das als unsere Trainingsreizschwelle bezeichnen wollen, dann kann man quasi das Ausmaß, wo man diesen Regler dreht, mit der Ermüdung gleichsetzen, die im Training erzielt wird. Was bedeutet, wir müssen uns mit dem, was wir gerade tun, einfach ausreichend ermüden. Ja, es muss anstrengend genug sein, damit halt eben wirklich ein optimaler Trainingsreiz gesetzt wird und daraus ein optimaler Trainingseffekt entsteht. Und nochmal, ich habe es eben schon gesagt, man konnte es bei klassischen Steuerungsansätzen halt nie wirklich messen. Und dann ist man auf die tolle Idee gekommen, wie ich finde, die Geschwindigkeit da zu Rate zu ziehen und über die Geschwindigkeit oder genauer über die konzentrische Bewegungsgeschwindigkeit, also wenn man das Gewicht überwindet, kann man eben messen, wie anstrengend ist das und kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man dann halt eben mehrere Wiederholungen macht, wird man irgendwann müde und dann wird die Bewegung langsamer. Hat man wahrscheinlich bei sich selbst auch schon festgestellt. Also man kann einerseits über die Höhe der Geschwindigkeit am Anfang feststellen, wie hoch ist denn die Beanspruchung im Sinne von, wie viel Kraft muss ich aufbringen? Und über die Geschwindigkeitsreduktion innerhalb des Satzes, also über mehrere Wiederholungen weg, kann ich messen, wie stark mich dieses Training gerade ermüdet. Und das sind eben zwei ganz essentielle Faktoren, um die Effektivität von Training feststellen zu können und dann logischerweise auch steuern zu können. Wir haben jetzt bisher nur über Messen gesprochen. Ist ja schön und gut, wenn man das messen kann. Aber da liegt ein großer Schwachpunkt der bestehenden VBT-Ansätze. Die messen das alle. Die zeigen dir an, mit welcher Geschwindigkeit du gerade eine 100-Kilo-Hantel bewegst. Aber was ist denn die Konsequenz daraus? Ja, interpretieren musste man es noch selbst. Die Handlung daraus ableiten musste man noch selbst. Und da kommt jetzt eben dann unser Milon-VBT ins Spiel. Weil wir genau das eben in dieses intelligente System von Milon an elektronisch gesteuerten Geräten integriert haben, wo halt eben diese Interpretation und die Konsequenz fürs Training automatisch vom System übernommen werden. Das heißt, nochmal zusammengefasst in einfachen Worten, wir messen die konzentrische Bewegungsgeschwindigkeit und können darüber halt messen, wie viel Kraft erzeugt wird und wie beanspruchend dieses Training gerade im Sinne der Ermüdung für uns ist. Und die Interpretation fällt jetzt eben bei Milon VBT weg, weil wir das in ein System gegossen haben, das alle Konsequenzen für einen abnimmt und auch die Anpassung übernimmt. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, dass wir heute einen schlechten Tag haben und können einfach grundsätzlich nicht so viel Kraft erzeugen, dann registriert das System das und passt innerhalb des Satzes, während ich trainiere, während ich den Hebel bewege, automatisch das Gewicht, also den Widerstand auf ein adäquates Maß an, sodass die Beanspruchung dem entspricht, was ich heute brauche. Und dann lässt mich das System genau so viele Wiederholungen damit machen, dass ich ausreichend viel Ermüdung erzeuge, um einen Effekt zu haben, aber nicht so viel Ermüdung, dass es mich übermäßig viel Regenerationsbedarf kostet. Und das sind eben genau die drei zentralen Punkte. Ja, also wir haben eine tagesformabhängige Auswahl der Kraft. Wir haben eine ermüdungsabhängige Steuerung, wie viele Wiederholungen ich heute machen muss, um einen Effekt zu erzielen. Und wenn man es jetzt langfristig über die Zeit betrachtet, dann wird das System dadurch, weil es eben Kräfte und Leistungsfähigkeit erfassen kann, auch von Woche zu Woche feststellen, wie ich stärker werde und ganz automatisch mit dem Anstieg meiner Kraftleistung auch die Widerstände erhöhen. Und das ohne, dass ich einen erneuten Krafttest machen muss. Also das Ganze nennt sich ja in der Wissenschaft autoregulatives Training oder Autoregulation. Was bedeutet, das ist ein sich selbst regulierender Ansatz, der feststellt, wann ich vielleicht ein bisschen schwächer bin, aber auch wenn ich langfristig über die Zeit stärker werde und wie viele Wiederholungen ich an dem Tag machen muss, um einen optimalen Effekt auszulösen. Mario, du wolltest noch was ergänzen, oder?
Ja, ich würde sagen, es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, der uns möglich wird mit dem, was du gerade gesagt hast. Wir können es jetzt bewerten. Wir können das Training jetzt bewerten. Wir können das Training auswerten. Wir können es auf Plausibilität prüfen. Und wir können es dem Kunden mitteilen. Und wir können es ihm so genau mitteilen, viel genauer, als wenn wir daneben stehen. Ja, wir können das verschriftlichen. Wir können ihm weitere Tipps geben. Wir können ausschließen, dass der limitierende Faktor nicht das Training sein wird, sondern wir können sagen, du, den Wachstumsreiz hast erreicht. Vielleicht hast du einen anderen limitierenden Faktor, wenn du nicht weiterkommst in deiner Ernährung. Vielleicht fehlt dir da ein Baustein oder da ein Baustein, unabhängig jetzt mal vom Training. Wir können das Training natürlich super beurteilen, indem wir jedes einzelne analysieren. Das wird die Arbeit der Trainer revolutionieren. Stell dir mal vor, wenn man das früher gewusst hätte oder wenn wir das gewusst hätten im Leistungssport, was da möglich gewesen wäre und in Zukunft möglich wird, alleine durch diese Analyse. Ja, das ist uns, glaube ich, allen noch gar nicht bewusst, auch was uns möglich wird mit unserer App, das dem Kunden mitzuteilen oder ihm eine WhatsApp zu schicken oder ihm einfach zu sagen, du schau mal, wir wollen dich gar nicht betreuen, wir wollen dich einfach befähigen. Ja, wir wollen dich befähigen, dass du das machen kannst. Ich glaube, das wird so viel revolutionieren und anders machen. Und das, was du gerade, Patrick, was du gerade gesagt hast, im Puls gibt es ja die Pulssteuerung und die Pulsüberwachung. Die Pulsüberwachung, ja, die hast du früher auch am Handgelenk machen können, ja. Und die ersten Pulsuhren, die haben dir das dann auch angezeigt. Aber bis es dann eine Pulssteuerung war, hat es einfach eine Weile gedauert, ja. So, und heute können wir das Training so steuern. Und ich sag's euch, das ist wirklich, das macht mich unheimlich stolz, dass ich das in meinem Berufsleben noch mit eurer Hilfe da hinbekommen habe. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Irre. Und ich meine, wir müssen es jetzt nur noch so einfach erklären, dass es dann auch umgesetzt wird, also dass man es in die Studios bringt. Und vor allem auch in die freien Bewegungen bringen kann, nicht nur in die geführten Bewegungen, ja, so, und das ist ja das Nächste. Geführte Bewegungen haben den Vorteil, sie sind geführt, weil der Bewegungsablauf feststeht und Fehler weitestgehend ausgeschlossen sind. Und so haben wir aber den Nachteil, dass sie im Alltag einfach nicht vorkommen. Ja, so, und das ist ja auch was, vielleicht sagt er da auch noch ein paar Wörter dazu, an welcher Stelle wir das Milon Velocity Based nochmal revolutioniert haben, um zu sagen, wir setzen es in den Alltag um, wir machen es skalierbar.
Wolf, möchtest du?
Na, also was ich ganz schnell sagen kann, dass wir es in kurzer Zeit auf unseren 18 geführten Geräten haben werden und langfristig auch in Milon X, also auch die freien mehrgelenkigen Bewegungen, werden wir mit Velocity-Based Training abbilden können und das wird definitiv da auch nochmal einen Riesenimpact haben. Ja? Definitiv. Also das, ich glaube, das Einzige, was uns so ein bisschen, wenn ich gerade dem Mario zugehört habe, ich teile das zu 100%. Ich glaube, was wir ein bisschen als Thema haben, und darum ist ganz gut, dass wir hier sprechen, dass viele das am Anfang falsch interpretieren werden, wenn sie es sehen. Weil dadurch, dass wir ja, vielleicht sagst du da gleich mal was dazu, Patrick, dass wir ja ein sehr explosives Training machen, zumindest bei der klassischen Version. Also wir haben ja zwei Versionen, genau. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das sprengt vielleicht auch ein bisschen die Aufnahmefähigkeit nur übers Ohr jetzt hier an der Stelle, ohne es zu sehen und zu probieren. Aber wir haben ja das Thema, dass von außen betrachtet das so ein bisschen wie so ein Wettkampfmodus oder so rüberkommen könnte, rein visuell, weil man sehr explosiv drückt, weil man sehr vehement, relativ wenig Wiederholungen mit relativ hohen Lasten und so. Aber der springende Punkt ist eben das Gegenteil von einem Wettkampfmodus, sondern das misst wirklich nur deine eigene Muskelkapazität, deine eigene Erschöpfung und setzt genau da den Schlusspunkt des Trainings, wo du ausreichend erschöpft bist. Und das ist so ein Gamechanger, das ist so eine Veränderung über Training zu denken oder über Trainingsplanung auch nachzudenken, ne? Über Volumen und alles, was noch da dranhängt, das ist so eine neue Geschichte.
Ja, Trainingsplanung, Protokollierung des Trainings, ja, was das für ein Aufwand ist im Sport. Und dann brauchst du noch einen, wie der Patrick vorhin schon gesagt hat, der das auch noch interpretiert und der dann auch noch Ahnung davon hat und das an den Sportler weitergibt. Und das alles völlig automatisiert. Es ist ein Game Changer. Absolut.
Ich meine, ich habe es ja hier stehen. Ich bin echt gerade viel dran, wenn ich trainiere. Das funktioniert halt echt brutal gut. Das ist echt brutal.
Ja, ich meine, wir haben es ja bei dir jetzt mal installiert, Wolf, damit du ein bisschen aufholen kannst. Gell?
Ja.
Ja, du bist ja nun
sehr, sehr dankbar, dass ich
bist ja auch da hinterher.
Den Körper ein bisschen. Patrick, erzähl gerne mal noch ein bisschen was von der wissenschaftlichen Seite. Ein bisschen, wo kommt's her, was, ich meine, das ist schon sehr viel jetzt gesagt, aber ich glaube, man kann da schon noch mal ein bisschen, was mich sehr überzeugt hat, Patrick, was du vielleicht noch mal anreißen könntest hier, da habe ich dich gehört auf dem Aufstiegskongress, ich glaube, es ist mittlerweile 3 Jahre her,
wo du auf
Anabolen und Katabolen Bilanz gesprochen hast, dass da einfach noch mal dieses, weil es könnte jetzt ja jemand, der zuhört, sagen, naja, okay, ist ja schön, dass ich dann diesen Punkt habe, aber ich trainiere einfach jedes Mal voll ins Muskelversagen und lass mir noch 2 Wiederholungen helfen, da bin ich auch sicher. So, ja. Das ist ja die Denke oft noch draußen. Warum ist dem nicht so? Warum macht es eben Sinn, genau an dem richtigen Punkt aufzuhören, dass du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehst?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Klar. Man würde jetzt theoretisch auch die Muskelproteinsynthese, also die Neubildung von Muskelproteinen, was letztlich ja der grundlegende Prozess hinter Muskelaufbau ist, könnte man maximieren, indem man bis zum Muskelversagen trainiert. Und das ist wissenschaftlich auch belegt, dass das so ist. Nur was halt eben die allermeisten Leute, die darüber sprechen, vergessen ist, dass es gar nicht direkt auf die Muskelproteinneubildung ankommt, sondern auf das, was von diesem neu gebildeten Protein letztlich zum Aufbau zur Verfügung steht. Man muss sich vorstellen, je näher ich an meine eigene maximale Leistungskapazität herangehe, desto größer ist auch der Schaden, der durch dieses Training angerichtet wird. Und der Schaden findet logischerweise auch vornehmlich in Proteinstrukturen, nämlich im Muskel statt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn ich im Training Protein im Muskel kaputt mache, Proteinstrukturen zerstöre oder zumindest infolge des Trainings Proteinstrukturen kaputt gehen, dass dann ein Teil dieses neu gebildeten Proteins durchs Training erstmal wieder dafür verwendet werden muss, den angerichteten Schaden zu reparieren. Ja, heißt, wenn ich näher ans Muskelversagen rantrainiere, dann bilde ich zwar auch viel Protein neu, ein bisschen mehr Protein neu, als wenn ich kurz davor aufhöre, richte aber auch mehr Schaden an, was bedeutet unterm Strich, also netto, habe ich eigentlich keinen signifikanten Mehrwert. Ich baue dadurch nicht signifikant mehr Muskeln auf. Man spricht da vom sogenannten Netto-Muskelprotein-Effekt oder von der Netto-Muskelprotein-Bilanz, um genauer zu sein. Und die ist da relativ identisch. Also höre ich 2 Wiederholungen vor Muskelversagen auf oder trainiere ich bis genau ans Muskelversagen? Jetzt ist es natürlich eher eine ökonomische Frage, also eine Frage der Effizienz. Trainiere ich jetzt bis dorthin, quäle ich mich so sehr oder nicht? Naja gut, kommen wir wieder zum Thema Messbarkeit. Wenn ich es ja nicht messen kann, ist es irgendwo auch menschlich und nachvollziehbar, einfach zu sagen, ich trainiere bis dahin. Und die wenigen, die Trainierenden, die tatsächlich auch bis zum Muskelversagen trainieren und sich entsprechend regenerieren und alles darauf ausrichten, sei es ihnen gegönnt, die werden damit sicher Erfolge haben. Aber das eigentliche Problem ist ja auch gar nicht, dass es so viele Leute gibt, die dahin trainieren, wo sie es nicht mehr regenerieren können, sondern dass eigentlich 80% der Leute im Fitnessstudio gar nicht an den Punkt kommen, wo es optimal effektiv wird.
Da habe ich ja vielleicht auch noch einen Punkt. Vielleicht gerne. Unterschätzt ihr das. Wie viele Leute sind bei der Olympiade krank? Weil sie sich einfach in den Keller trainiert haben oder sind an großen Wettkämpfen krank. Weil sie es einfach nicht bedacht haben. Wie viele Leute trainieren ihr Immunsystem im Keller, weil es nicht hinterherkommt, weil einfach das Training zu hart war. Wie viele haben chronische Entzündungen? Wie viele Leute im Leistungssport trainieren heute schon nur noch mit Ibo? ja, damit sie das überhaupt noch machen können. Also das ist alles ein Zeichen dafür, dass die Beanspruchung, wenn die wüssten, dass die Beanspruchung so hoch ist, also dass sie die messen könnten, dass sie wahrscheinlich mit dieser Beanspruchung, wenn sie das noch fünfmal machen, am Wettkampf nicht teilnehmen könnten, würden sie es wahrscheinlich nicht machen, oder? Gibt er mir da recht?
Absolut.
So, und das ist das, was wir können. Das ist das, was wir können. Und wie viele Bindegewebsstrukturen kommen überhaupt nicht hinterher? Ja, wenn das Bindegewebe, das Skelett und das Bindegewebe noch verzögert zur Muskulatur reagiert, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Und deshalb ist tatsächlich dieser Reiz, dieser völlig übertriebene Reiz, dieses No Pain, No Gain, ich kann das überhaupt nicht mehr hören. Wenn heute noch einer von No Pain, No Gain spricht, dem spreche ich einfach sein Fachwissen ab, muss ich sagen. Da muss ich einfach sagen, liebe Junge, das haben wir doch nun hinter uns. Ja, also so alt kannst du doch gar nicht sein in deiner Grütze, dass du da immer noch von so einem Scheiß sprichst. Ja, also da gibt's doch intelligentere Systeme. Oder?
Ja, das, was ja grundsätzlich hinten dran steht, nämlich dass Training anstrengend sein muss, ist ja nicht per se falsch, aber die Message vermittelt einfach, dass was mehr falsch mehr ist, das Extrem. Mehr hilft mehr Schaden macht, mehr Muskelwachstum. Ich glaube, das habe ich ja gerade ganz gut erläutert, dass dem nicht so ist. Also und
ja, das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe waren bei mir im Reha-Zentrum, die sagen, ja, ich soll ja hier jetzt hierher kommen und unser Doktor hat gesagt, ich soll leicht anfangen. Und dann habe ich gesagt, okay, und was verstehst du jetzt unter leicht? Hat der Doktor dir das Gewicht mitgegeben? Ja, ich soll mich nicht anstrengen. Ich sage, ja, aber leicht ist, was weiß ich, 30-50% deiner maximalen Leistungsfähigkeit, die kennst du aber nicht. Das ist leicht, das ist ein leichtes Gewicht. Du bist also völlig erschöpft und hast leicht trainiert. Ja, so leicht ist nicht nicht anstrengend. So in diese Gruppe, denen zu erklären, wann leicht ist, ja, und trotzdem anstrengend.
Ja, ich meine,
das ist ein Aufwand. Da habe ich mir in Jahren die Zunge rausgeredet. Irgendwann habe ich ja gar keinen Bock mehr gehabt, das überhaupt zu erklären, ja, weil das einfach so ein Dogma ist. Ich soll leicht anfangen.
Ja, was ich jetzt noch da ergänzt hätte, du hast jetzt ja gerade von den Leistungssportlern gesprochen und ja, die Open-Window-Thematik und so ist eine große Thematik.
Ja.
Auch bei Silent Inflammations gab es, glaube ich, eine ganz gute Untersuchung sogar aus Köln, die zeigen konnten, wenn halt du Sport treibst, dass du grundsätzlich wenn du trainierst, grundsätzlich die Entzündungsmarker runtergehen, aber ab einem bestimmten Trainingsvolumen, also die hatten da so Beispiele, Eishockeyspieler, die im Trainingslager waren und jeden Tag völlig drüber trainiert haben, dann förderst du diese Entzündung wieder
weiter.
Aber auch bei den ganz normalen Menschen, mit denen wir ja jetzt oder unsere Kunden hauptsächlich trainieren an Milon, da kriege ich so oft auf Vorträgen oder so von Männern wie Frauen so das Feedback, ja, wenn ich da trainiert habe, dann fühle ich mich tagelang erschöpft und so. Also auch so normale Leute, wo wir es nicht denken würden, trainieren für ihre Möglichkeiten oft eben drüber und zu viel. Zu viel Volumen, zu intensiv, zu sehr ins Muskelversagen rein und so weiter. Und dass wir das jetzt lösen können für beide Gruppen, also für einen Leistungssportler genauso wie für Tante Erna eben, die einfach nur das Nötigste für sich machen will, um gesund zu bleiben. Und wenn ich jetzt nur denke an so Sachen wie Fatigue-Patienten mit Krebserkrankungen, Chemotherapie, dass wir da nicht im Dunkeln fischen oder irgendwie ein Trainer sagen muss, wie schätze ich denn den Menschen heute ein? Das können wir jetzt so viel besser, das ist schon Wahnsinn.
Ja, vielleicht ein wirtschaftlicher Aspekt, mal unabhängig vom Sportlichen, okay? Als ich in meinen Studios war und mit den Studios angefangen habe, ging es immer um Fluktuation. Ja, hast du 30% Fluktuation, heißt das ja, du musst alle 3 Jahre deinen Mitgliederbestand neu aufbauen. Oder? Ja. So, ja, so hättest du 25%, hättest du ein Jahr mehr Zeit. Also man geht da davon aus, dass 5% geringere Fluktuation den Gewinn verdoppelt. Ja, da gab es ja immer von unterschiedlichen Unternehmensberatungen immer so Formeln. Ja, das ist natürlich alles sehr plakativ und das muss man sicherlich auch genauer rechnen. Aber Fakt ist, die Fluktuation ist
Teuer.
eines der entscheidenden Komponenten für deinen Erfolg, oder? So, und in dem Moment, wo man sich fragt, ja, was sind denn die häufigsten Kündigungsgründe, kommt immer, ich habe keine Zeit. Und so war das auch in meinen Anfängen. So, und irgendwann habe ich mal den, der mir das erzählt hat, damals der Berater, habe ich gesagt, ja, und was meinen die Leute mit keine Zeit? Meinen sie denn die Trainingshäufigkeit? Meinen sie die Trainingsdauer? Meinen sie beides? Oder meinen sie das Ergebnis, was sie mit dem Aufwand erzielen? Oder was ist denn jetzt? Ich habe keine Zeit. Was steckt denn dahinter? Weil jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit und das hat man dann ja immer so argumentiert. Das ist nur, was ihnen wichtig ist. Aber wenn ich jetzt meine Zeit investiere und kein Ergebnis bekomme, dann kündige ich, oder? Also, und wenn ich einfach das Gefühl habe, ich muss viel zu lange da sein, wenn man die Trainer gefragt hat, wie oft muss ich denn eigentlich kommen, damit mir das Training was bringt, dann sagt er ja 2 bis 3 Mal. Ach so, und ich spiele auch noch gern Tennis, ich spiele gern Golf, Familie habe ich auch noch. Und das Erste, was ich dort gefragt habe, ist es überhaupt realistisch, dass jemand 2, 3 Mal ins Fitnessstudio kommt, der noch Familie hat, den Alltag und einen Beruf hat. Oder? Und wenn wir von Training reden, dann reden wir ja oft nicht von dem eigentlichen Krafttraining als Basis aller Sportarten, sondern wir reden vom Sport. Aber Sport macht dich ja auch kaputt, wenn die Basis fehlt, ja. So, von daher kommen die Leute in so einen Punkt, wo sie sagen, das schaffe ich ja gar nicht, oder? Das schaffe ich ja gar nicht. Und dann hat man ja gesagt, ja, komm 2 mal in 10 Tagen, das Trainingsminimum, um dort einzuwirken. Und wenn wir jetzt aber sagen können, wir trainieren am Minimum. Am Minimum der Trainingshäufigkeit, der Trainingsdauer und wir garantieren dir noch ein Ergebnis. Welchen wirtschaftlichen Erfolg hätten wir dadurch, wenn wir es schaffen könnten, dadurch die Fluktuation vielleicht nach unten zu bringen. So, und dann kommt natürlich noch der Punkt, dass viele ja gar nicht in der Lage sind, überhaupt sich wirklich auszutrainieren. Ja, so dass sie sich jeden Tag, also mental, an diese Grenze bringen. Was ist, wenn wir das auch noch schaffen, die Leute in gewisser Weise zu motivieren, dass sie zumindest ein Grunderfolg da ist? Das ist, können wir heute noch gar nicht abschätzen, was das für die Studis für einen wirtschaftlichen Erfolg haben wird. Und deshalb wollte ich es mal ansprechen. Wir lösen auch dieses Problem ganz nebenbei.
Definitiv. Patrick, fehlt dir noch was? Also ich kann schon mal sagen an der Stelle, alle, die finden, Patrick hat heute zu wenig geredet und wir beide sollten das Maul halten, sollen das mal in die Kommentare schreiben, ist gut für den Algorithmus. Dann könnt ihr uns ein bisschen beleidigen, Mario und mich, ja, für zu viel labern und den lieben Patrick verteidigen und wir profitieren vom Algorithmus davon. Patrick, fehlt dir noch
Haben
was?
noch alle was davon. Ja, ich würde gerne noch sagen, dass wir zwei verschiedene Varianten von Milon VBT haben. Ne? Nämlich einmal den Ansatz, der spezifisch fürs Krafttraining, also für Maximal- und Schnellkrafttraining entwickelt wurde. Und dann einen, der fürs Muskelaufbautraining entwickelt wurde. Weil es schon seit Jahren ja etablierte Velocity-Based Training-Ansätze gibt und die auch soweit mit den von uns schon erwähnten Schwächen eben funktionieren, aber vom Grundsatz her so ganz schlüssig sind. Die haben aber alle eines gemein, nämlich dass man, egal welche Last gerade auf der Hantel ist, man sich mit maximaler Kraft dagegen bewegen muss, um eine möglichst maximale Geschwindigkeit zu realisieren, damit dieser Steuerungsansatz funktioniert. Und jetzt kann ja jeder, der da draußen zuhört, für sich selbst mal überlegen, ob es in all seinen Lebenssituationen, Umständen und mit den individuellen Trainingszielen überhaupt sinnvoll oder machbar ist, sich immer mit maximal explosiven Kontraktionen gegen die Hantel zu bewegen oder gegen den Hebel. Und genau die Fragestellung hat mich ja dann letzten Endes auch zu dem von mir entwickelten Ansatz dann eben da geführt. Ich gesagt habe, dieser Ansatz ist so wertvoll, aber ist für die meisten Menschen nicht praktikabel, für viele zumindest, weshalb wir eben dann einen anderen brauchen, nämlich einen, der all das kann, also vor allem die Zielermüdung messen zu können, ohne dass ich mich bei jeder Wiederholung mit maximal explosiven Bewegungen dagegen den Hebel stemmen muss. Und das haben wir geschafft und eben in diesen zweiten Ansatz, in diese zweite Variante reingegossen. Was bedeutet, dort, wo es eben für unser Ziel, also für den gewünschten Trainingseffekt notwendig ist, explosive Bewegungen auszuführen, machen wir das auch, also im Maximalkrafttraining, Milon VBT Strength, und in dem anderen, Milon VBT Hypertrophie, hätte man es halt eben so gelöst, dass man sich mit einer selbstgewählten Geschwindigkeit bewegen kann, bis man irgendwann auch unwillkürlich langsamer wird und das System sagt, jetzt ist die Zielermüdung erreicht, du hast jetzt alle Fasern rekrutiert und du hast jetzt Muskelaufbau für Muskelaufbau einen optimalen Reiz gesetzt.
Ja, ganz wichtig. Vielleicht kannst du noch ergänzen, warum es trotzdem für fast alle Menschen sinnvoll wäre, auch in der Strength-Variante zu trainieren. Also vielleicht nochmal kurz die Wichtigkeit der Typ-2-Fasern auch für Langlebigkeit, Leben im höheren Alter und so weiter.
Ja, also vielleicht fange ich nochmal bei Hypertrophie an, weil was viele Menschen, glaube ich, auch nicht wissen, ist, dass auch die großen motorischen Einheiten mit diesen Typ-2-Fasern, mit den schnellkräftigen Fasern, am Ende eines Trainingssatzes, zum Beispiel im Hypertrophietraining, auch rekrutiert werden. Die arbeiten da auch, weil sie ermüdungsbedingt dann eben dazu geschaltet werden müssen.
Seriell quasi, ne?
Seriell. Die wär, also am Ende eines Trainingssatzes mit einem moderat schweren Gewicht sind trotzdem alle Fasern am Arbeiten, weil zuerst die kleinsten Fasern arbeiten, die werden dann müde, dann werden die nächstgrößeren zugeschaltet, dann werden die müde und ja, so nähert man sich dem Trainings- oder dem Muskelversagen an, ohne es zu erreichen, wohlgemerkt. Und da haben dann halt eben am Ende trotzdem alle Fasern ihre Spannung abgekriegt, ja. So, also die werden auch beim Hypertrophietraining nach unserem Milon VBT Hypertrophieansatz rekrutiert. Aber das ist ja eben nicht das, was man braucht, wenn man mal schnell viel Kraft erzeugen muss, ja. Wenn man stolpert und sich abfangen muss oder wenn man noch springen möchte im hohen Alter oder wie auch immer, wenn man sich eben abfangen muss. Denn da kommt's drauf an, nicht, dass die alle nacheinander dazugeschaltet werden, sondern dass die alle gleichzeitig rekrutiert werden. Ja, und dafür braucht man halt eben möglichst große Kräfte. Das nach dem, ich nenne jetzt mal das zweite Newtonsche Axiom, ja, kennt jeder aus der 5. Klasse Physik, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Also nicht nur davon abhängt, dass ich einen hohen Widerstand bewege, sondern wie schnell ich mich gegen diesen Widerstand bewege. Und deshalb ist auch Milon VBT Strength für alle Menschen, auch insbesondere für ältere Menschen, sehr, sehr sinnvoll, sobald sie die entsprechende Belastbarkeit erreicht haben, um das durchzuführen. Denn mit diesen explosiven Kontraktionen gegen höhere Widerstände halt eben genau diese Typ-2-Fasern rekrutiert werden, genau diese Fähigkeit, schnell viel Kraft zu erzeugen, verbessert wird, was eben durch Sarkopenie und Dynapenie im höheren Alter zunehmend abnimmt.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, wir können es so stehen lassen. Ich glaube, da war jetzt schon sehr, sehr viel dabei. Ich habe so das Gefühl, das wird nicht unser letzter Podcast zu dem Thema, weil es einfach, merken wir schon, sehr viel Nachfrage auch generiert, weil es für die Leute halt neu ist, weil sich nur wenige damit befasst haben. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe mich damals im ersten Schritt ja auch mit Google, ChatGPT war noch nicht so wahnsinnig relevant, als Mario und ich uns das erste Mal darüber Gedanken gemacht haben. Aber es ist auch nicht so leicht, in das Thema durchzusteigen, so als Laie, wenn man sich damit noch gar nicht befasst hat. Und ich würde nochmal meinen Appell an alle, die zuhören, kommt auf der FIBO spätestens bei uns vorbei oder hier in den Showrooms in Hüfing oder Emersacker, wo man es schon testen kann. Und macht euch mal selber ein Bild, probiert es mal aus, weil es echt beeindruckend ist, wie es funktioniert. Also wenn man sieht, ich hatte jetzt ja das Video nochmal geteilt letzte Woche, wo der Dennis dran war bei uns im Berg, wie selbst so ein Dennis, der ja wirklich erstmal skeptisch war, ob das Gerät überhaupt ihm gewachsen ist, sozusagen, ne? Ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen skeptisch, Mario auch, ne? Wo es am ersten Zug geknackt hat, haben wir schon gedacht, er hat es jetzt auseinandergerissen, ja. Mhm. Aber wenn du siehst, wie so ein Gesichtsausdruck von einem Dennis sich verändert, weil er halt wirklich sagt, ey, das hat echt den Punkt gut getroffen, ja. Ich hätte jetzt vielleicht mit Heavy Metal Musik daheim noch mal einmal mehr dran gezogen, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist das genau der Punkt so, ne? Das ist schon geil. Also das.
Ja, vor allem ist ja, Wolf, schau nur, wenn wir beide miteinander trainieren, dann das schaffe ich nie alleine.
Ja, ja,
ja, ist so. Da würde ich mich nicht austrainieren, weil du motivierst mich natürlich schon und umgedreht auch. Ja? Und so geht es ja anderen auch. Ja. Also, und so kannst du immer den optimalen Punkt erwischen, ob dein Trainingspartner da ist oder nicht. Und vielleicht noch einen Punkt, den ich noch sagen möchte, der ist mir diesen Sommer eigentlich aufgefallen. Ich war in Saint-Tropez auf dem Friedhof. Waren ganz viele junge Menschen gelegen. Auffallen viele. Ich dachte, wieso liegen hier so viele junge Menschen? Und da ging es um Roller. Die sind mit dem Roller verunglückt. So, und das ist wohl auch in Rom, also in so großen Städten, wo die viel mit dem Roller fahren, gibt es halt ganz viele Tote, weil sie sich gar nicht mehr abfangen können bei Stürzen. So, und dann ist es auch noch so, dass ja diese E-Bikes dazu führen, dass ja Regionen in den Alpen von Fahrradfahrern erschlossen werden, deren Leistungsfähigkeit da eigentlich nicht ausreicht. Und das hoch mag vielleicht noch gehen.
Aber runter ist schwierig.
Aber es ist runter. So, und beim Runterfahren, wenn die stürzen, die können sich ja gar nicht mehr abfangen. Die kriegen das gar nicht mehr hin, weil die Typ-2-Fasern bei älteren Menschen ja kaum noch nachweisbar sind. Und selbst bei jüngeren Menschen, die wir heute haben, die, wenn 76% aller Arbeitsplätze inzwischen Bildschirmarbeitsplätze sind, ist es auch fraglich, ob das ausreichend ist. So, und ich denke, unter diesem Gesichtspunkt ist der Nutzen, den wir dort haben, nicht zu unterschätzen. Selbst schon von dem Hypertrophietraining, wenn dort wir dafür sorgen, dass diese Fasern überhaupt mit rekrutiert werden. Weil ich bezweifle, dass das bei vielen im Studio überhaupt noch gelingt.
Ja.
Ja.
Und Muskeln schützen eben auch.
Ja.
So, jetzt war ich spüre schon, wie meine Sarkopenie voranschreitet, während ich mit euch hier auf meinem dicken Hintern sitze. Ich glaube, wir haben genug gequatscht. Alle, die bis hier dran geblieben sind, schön brav abonnieren, schickt's mal jemandem, der es hören will, und kommt auf jeden Fall bei uns vorbei, testet's. Wir sind, wie ihr merkt, stolz wie Bolle auf das, was wir da geschaffen haben. Und jetzt werden wir es wie gewohnt in die Welt tragen, ne, Mario?
Ja, als gäbe es keinen Morgen, ja, werde mal gerade noch mal. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wie lange ich da noch pushen kann, ja, aber.
So, jetzt dreh mal nicht durch hier, ja. Jetzt hast du hier angefangen, jetzt kannst du schön erstmal hier bei der Stange bleiben. Jetzt habe ich mich gerade.
Nein, Ruhestand. Ich meine, stell dir mal vor, Ruhe und Stand, das sind so zwei Begriffe, ja, die machen mir eher Angst.
Das ist nichts für dich. Das ist gut so.
Ja.
Patrick und ich begrüßen das, ne, Patrick?
Auf jeden Fall.
Darfst noch ein bisschen bei uns.
Ja, machen. Es macht mir ja Laune mit euch, ja. Und klar, ich uns werde auch jetzt nicht hier von morgens bis abends in der Fabrik stehen, aber es ist ja, früher hat man immer gesagt, du musst am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Und die Gedanken, die wir uns dort machen und den Nutzen, den wir bieten, das beflügelt ja auch. Ja. Und in dem Sinne, ihr zwei, vielen Dank für alles. Und
danke an alle, die zugehört haben. Gute Zeit. Bis bald.
Danke auch.
Bis nächsten Donnerstag. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao. Danke euch beiden.
Ciao. Tschüss. Ciao.